Galater 3 ist eines der Kapitel, wo Martin Luther sich die Finger wund drumherum und drüberum geschrieben hat. Eins seiner Lieblingskapitel und die reformatorische Lehre, so wie Martin Luther sie ausformuliert hat, beruht zu großen Teilen auf diesem Kapitel. Das bedeutet, ich werde da jetzt auch eine fünfstündige Auslegung zu machen. Ihr könnt euch zurücklehnen. Wir haben uns vorgenommen, während der ganzen Serie nicht nur über diverse Teile aus dem Galaterbrief zu predigen, sondern den ganzen Galaterbrief in der Zeit einmal vorzulesen. Deswegen hat sich hier netterweise die Mercy bereit erklärt, immer zwischendurch die Abschnitte aus dem Galaterbrief, also aus dem Kapitel 3, um die es geht, vorzulesen. Ich werde die nicht alle komplett auslegen, weil sonst dauert es halt mehr als 5 Stunden. Es ist ein tiefes Kapitel, wo viel drin steckt, und deswegen, wenn die Mercy liest, lasst einfach die Worte auf euch wirken. Hört mal zu, was der Paulus da dazu geschrieben hat, und ich versuche, die Punkte für uns zu übersetzen. Wir haben es vorhin angesprochen, der Daniel hat uns gebeten, dafür zu beten, nämlich für das Thema, was die letzte Woche politisch in Europa bestimmt hat, und zwar den Brexit. Ein trauriges, aus meiner Sicht frustrierendes Thema. Eine kleine Mehrheit der Briten, die zur Wahl gegangen sind, möchte, wie sie sagen, die Kontrolle zurück. Sie möchten selbst die Regeln bestimmen. Deshalb Brexit. Also der Austritt Britanniens aus Europa, der Europäischen Union. Ihnen wurden einfach zu viele Bedingungen von außen auferlegt, die sie nicht mehr tragen wollten. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Galaterbrief und wir lesen Worte von Paulus, und viele Theologen fragen sich, was steckt eigentlich hinter diesen Worten, also was sind die historischen Ereignisse dahinter? Weil Paulus schreibt nie Fußnoten und sagt, übrigens meine ich das, weil ich habe gelesen in der Zeitung, dass bei euch Folgendes vorgekommen ist. Das schreibt er einfach nicht. Deswegen müssen wir quasi spiegelförmig aus seinen Worten herauslesen, was dahinter stecken könnte. Und eine Möglichkeit, warum er diesen Brief so schreibt, wie er ihn schreibt, ist, dass dahinter eine Art Craxit, ein Austritt der Christen aus dem Volk der Juden stecken könnte. Was meine ich damit? Jesus war ein Jude. Und Jesus kam nicht auf diese Welt, um eine neue Religion zu starten, sondern er kam, um Menschen aufzurufen, ihm nachzufolgen und von ihm, Jesus, den Juden, zu lernen, wie Gott, der jüdische Gott, sich das Leben auf dieser Welt vorstellt und wie er sein Reich sich vorstellt. Und Jesus hat dazu aufgerufen, umzukehren zu diesem Gott. Und nachdem er nicht mehr auf der Erde sichtbar umhergelaufen ist, dieser Jesus, gab es doch noch viele, die sich seine Schüler genannt haben und in seinen Fußspuren weitergegangen sind. Und es gab aber auch immer mehr davon, die diesem Jesus nachgegangen sind, die aber eigentlich, also die gar nicht aus dem jüdischen Volk kamen. Und die Galatergemeinden waren zum großen Teil solche Leute, die eigentlich gar nicht Juden waren, sondern einfach Jesus kennengelernt haben. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Juden in dieser Zeit, in der der Galaterbrief geschrieben wurde, im Römischen Reich einen Sonderstatus hatten. Das Römische Reich hat viele Religionen zugelassen, aber hat die Bedingung gestellt, dass sie alle den Kaiser auch anbeten müssen. Sie haben gesagt, wenn ihr den Kaiser anbetet, könnt ihr auch euer eigenes Ding machen. Nun war es so, dass die Juden das Sonderrecht hatten, dass sie das nicht machen mussten. Da hat das Römische Reich es ihnen entgegengekommen. Allerdings gab es da diese neue Gruppierung, die irgendwie aus dem Judentum entstanden ist und die auch nicht den Kaiser anbeten wollten, die sich aber auch nicht den jüdischen normalen Standards der Beschneidung, der Speisegebote und der Einhaltung des Sabbats unterwerfen wollten. diese Gruppierung gab es plötzlich und die Juden haben gemerkt, wir kriegen Stress mit den Römern, wenn es hier eine neue Gruppierung gibt, die sagen, wir sind eigentlich gar nicht richtig Juden und die aber auch nicht den Kaiser anbeten wollen. Und möglicherweise steckt hinter dem Galaterbrief, dass Juden zu diesen Jesus-Nachfolgern gekommen sind und gesagt haben, lasst euch doch beschneiden oder haltet unsere Gebote ein, werdet Juden und dann passt das. Also Juden in dem Sinne können sie nicht werden, weil sie dann quasi von einer jüdischen Mutter geboren werden müssen, aber sie können zu dem Glauben der Juden übertreten. Und das war die Forderung. Und Paulus war ein Craxit-Vertreter, der gesagt hat, nein, bleibt dabei, ihr müsst und könnt und braucht nicht Juden in dem Sinne werden. Ihr müsst euch diesen Regeln nicht unterwerfen, weil ihr sonst die einzig wirkliche Bedingung, die ihr habt für euren Glauben, verwässert. Das heißt, die Grundfrage, unter der dieses ganze dritte Kapitel steht, ist, unter welcher Bedingung gehört man zu Gott? Unter welcher Bedingung darf man dazugehören? Und dieses Kapitel ist eins, an dem sich Paulus am eindringlichsten damit beschäftigt. Und die Mercy liest euch mal den ersten Abschnitt vor.
Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunden bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde?
Unter welchen Bedingungen gehören die Galater zu Gott? Wenn sich Gott mit jemandem verbindet, dann sagt Paulus dazu, den Geist Gottes bekommen. Und er fragt hier, habt ihr den Geist Gottes bekommen, indem ihr Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr der Botschaft, die euch erzählt wurde, geglaubt habt? Die Gesetzesvorschriften, von denen ihr hier spricht, das Gesetz, das hat Luther mal einfach so übersetzt mit alles, was gebeut. Das ist sein gutes Luther-Altdeutsch und heißt alles, was gebietet, alles, was fordert. Alles, was fordert vom Menschen, ist Gesetz. Forderungen, was ist an sich das Problem mit Forderungen? Paulus meint hier, das Problem aus Forderungen wird, wenn sie zur Bedingung werden, dass Gott sich mit dem Menschen verbünden kann. Wenn aus Forderungen aus dem Gesetz Bedingungen werden, dann wird es zum Problem. Wenn du erst das Gesetz befolgst, dann verbindet sich Gott mit dir. Ich übertrage das mal auf vielleicht Richtlinien, die wir kennen. Das würde dann vielleicht so klingen. Wenn du viel in der Bibel liest, dann verbindet sich Gott mit dir. Wenn du genug betest, verbindet sich Gott mit dir. Wenn du Lobpreis magst, verbindet er sich mit dir. Wenn du in Zungen reden kannst, wenn du Wunder erlebst, wenn du studierst, Theologie natürlich, und dir Wissen anhäufst, dann verbindet er sich mit dir. Wenn du anderen selbstlos hilfst, dann. Wenn du das tust, dann gehörst du zu Gott. Wenn du diese Gesetze, wie man sie umschreiben kann, erfüllst, dann verbindet sich Gott mit dir. Fallen dir vielleicht irgendwelche Richtlinien, Gesetze, in dem Sinne Forderungen, Bedingungen ein, die du kennst? Wenn euch irgendwas einfällt, wenn du das machst, dann verbindet sich Gott mit dir. Könnt ihr irgendwas mal in den Saal reinrufen? Fällt euch was ein? Ich habe schon viel genannt, ich weiß. Nächstenliebe. Wenn du vertraust, dann verbindet sich Gott mit dir. Wenn du dich öffnest, dann verbindet sich Gott mit dir. Wenn du laut betest, dann verbindet sich Gott mit dir. Paulus vertritt in einem gewissen Sinne den Craxit, indem er sagt, lasst euch nicht von solchen Regeln in den Bann ziehen. Damit meint er nicht, dass das Judentum schlecht ist. Auf gar keinen Fall. Paulus war gerne Jude. Dazu später noch mehr. Und er findet die Gesetze sogar gut. Paulus fand die ganz super. Nichts von den genannten Dingen ist schlecht an sich. Aber es wird schlecht, wenn es zur Bedingung dafür wird, dass Gott sich mit den Menschen verbünden kann. Dann sagt er, dann müsst ihr das nicht machen. Noch stärker, ihr dürft nicht mal so denken, wenn dann. Weil das eigentlich alles kaputt macht, was Jesus uns schenken möchte. Lasst euch nicht in den Bann ziehen der Bedingungen. Du kannst noch mal für dich kurz nachdenken. Welche Bedingungen locken dich? Welche Stimmen sprechen? Wenn du, dann würde Gott sich wirklich mit dir verbinden. Dann würdest du wirklich zu Gott gehören. Paulus ist ja ultra energisch und sagt, auf sie dürfen wir uns nicht einlassen. Kommen zum nächsten Gedanken. Warum dürfen wir uns nicht darauf einlassen? Er sagt, es gibt eine Art von Fluch des guten Lebens, habe ich es mal übersetzt. Ein Fluch des Gesetzes des guten Lebens. Erkläre ich gleich. Die Mercy liest den nächsten Teil.
Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat.
Sind die Gesetze Gottes also ein Fluch? Nein, das wäre die Antwort gewesen. Gesetze im Alten Testament, im Neuen Testament, die Gott aufstellt, sind Ausdruck des guten Lebens, wie Gott es sich vorstellt. Ausdruck, wie Gott sich das Leben wünscht, den Armen beistehen, den Nächsten achten, den freien Tag einhalten, Gott die Ehre geben. All das ist an sich kein Fluch. Was ist dann der Fluch? Warum redet er vom Fluch des Gesetzes? Und ich habe es genannt, der Fluch des guten Lebens. Doch irgendwie paradox. Er nennt es einen Fluch, weil für alle, die versuchen, sich daran zu halten, eine Dynamik entsteht, dass die Welt versucht, sich mit Gesetzmäßigkeiten selbst zu retten, dass sie auf ihre eigenen Möglichkeiten schaut, auf das, was sie in dieser Welt hier tun kann, ihr Bestes gibt und dabei ja, dem Gedanken aufsitzt, dass sie sich selbst retten könnte, dass sie diese ganze Welt hier in Ordnung bringen könnte, dass sie aus eigener Kraft das alles hier wieder, was kaputt gegangen ist, ins Lot bringen könnte. Und er sagt dann hier, ich zitiere es nochmal, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an all das hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Vielleicht denkst du dir, so klar finde ich das jetzt nicht, das ist schon... Der Paulus argumentiert da, indem er ganz viele Stellen aus dem Alten Testament zusammennimmt und eine Argumentationslinie draus baut. Aber ihm ist wichtig zu sagen, dass keiner vor Gott aus sich selbst heraus gerecht dastehen kann. Was heißt das, gerecht vor Gott stehen? Diese Formulierung fragt danach, mit wem sich Gott verbünden könnte. Auf dieser Welt und in aller Ewigkeit. Mit wem er sich verbünden könnte. Und er fragt, wer könnte es denn rechtfertigen, dass der große Gott mit ihm einen Bund eingeht? Und Gott zeigt dieser Welt und den Menschen hier in seinem Gesetz, wie er sich das Leben vorstellt. Und deswegen ist es ein großer Segen für sie. Also im Alten Testament, in den Psalmen, wird ganz oft das Gesetz gefeiert. Die singen große Lieder darüber und sagen, dein Gesetz ist so gut und so. Also noch schöner, als ich das jetzt gemacht habe. Da gibt es ganz große Lieder über das Gesetz. Und es ist auch großartig. Also es wurde wirklich so verstanden, nicht als ein Joch, sondern als etwas, was Gott seinem Volk geschenkt hat. Seine guten Gedanken über das Leben. Aber gleichzeitig hat es sich auch zum Fluch ausgewirkt, wenn die Menschen versucht haben, alles zu erfüllen und dadurch sich selbst in diese Welt zu retten und es irgendwie zu schaffen, dass Gott sich mit ihnen verbünden könnte. Für Paulus ist ganz klar, Gott verbündet sich mit Menschen. Das macht er. Aber nicht, weil irgendjemand sich das erarbeiten könnte. Gott verbündet sich mit Menschen, die scheitern und mit Menschen, die schwach sind. Und Gott verbündet sich mit Menschen, die Siege einfahren und Menschen, die stark sind. Das Wichtige daran ist einfach nur, dass sie diesen Bund mit Gott, dass er ein Bündnis mit den Menschen eingehen möchte, als Gnade annehmen und nicht versuchen, sich selbst und die Welt selbst zu retten. Das Wichtige ist, dass sie diesen Bund als Gnade annehmen. Klingt relativ einfach, wenn man das so liest. Er geht dann auf Vater Abraham zurück und erzählt eine Geschichte von ihm. Und da werden wir, glaube ich, merken, wie leicht oder schwer das ist, mit einfach den Bund Gottes annehmen. Die Mercy liest.
Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Abraham und seiner Nachkommenschaft. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet.
Paulus geht hier bis zu Abraham zurück und sagt, guck mal, in der Abrahamsgeschichte hat Gott einen Bund mit Abraham geschlossen. Und vielleicht wisst ihr noch aus dem Alten Testament, wenn ihr das mal gelesen habt, dass Mose später kommt als Abraham. Und er sagt hier, Mose kommt 430 Jahre später. Gott hat erst einen Bund mit Abraham geschlossen und irgendwann kam das Gesetz dazu. Das heißt, das Gesetz kann nicht die Bedingung für den Bund sein. Und Paulus argumentiert, auch im Judentum war Gottes Gnade zuerst und Gottes Bund mit den Juden zuerst. Und dann kam das Gesetz dazu, nicht als Bedingung, sondern als guten Willen fürs Leben. Und er sagt dann so, Abraham ist unser Glaubensheld, unser Glaubensvorbild. Und ich habe mich gefragt, was macht denn dieser Abraham? Abraham glaubte Gott. Er glaubte einem Gott, den er, wenn du die Geschichte im ersten Buch Mose ab 12 durchliest, den er vorher eigentlich wahrscheinlich kaum kannte. Da kommt einfach ein Gott zu ihm, wie auch immer, und sagt ihm, pass auf, Abraham, nimm deine Sachen, und die sind viele, er hat eine Riesenfamilie, er hat viele Mägde, Knechte, eine Frau, aber keine Kinder. Und zieh mit deinem ganzen Haus und deinem Vieh, zieh aus in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Hast keine Ahnung, wohin. Und Abraham sagt, okay. Und Gott sagt, ich mache aus dir ein Riesenvolk. Und Abraham geht einfach los. Das ist das Erste, was er macht. Er geht ins Ungewisse und hat keine Ahnung, wo es ihn hinführen wird. Und man denkt sich so, wow, ist der absolute Glaubensheld. Und in gewisser Weise ist es. Aber dann kommt er in Ägypten vorbei. Wegen einer Hungersnot ist er in Ägypten und der Pharao gewinnt Gefallen an seiner Frau. Die muss recht schön gewesen sein. Und wenn Pharao die Frau gefällt, dann nimmt Pharao sich die Frau. Und dann bist du besser nicht der Mann von der Frau, weil sonst hast du ein Problem wahrscheinlich, weil er möchte keine Konkurrenten haben. Also sagt Abraham einfach, pass auf, die Sarah hier, die kannst du nehmen. Die ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Ist kein Problem, kannst du zu deinen Frauen nehmen. Und der Pharao nimmt die einfach zu sich. Da möchte ich noch mal ganz kurz fragen, Glaubensheld Abraham, der weiß, dass Gott aus ihm und seiner Frau eine große Familie macht, gibt erstmal seine Frau an den Pharao ab, weil er Schiss hat, dass der ihm sonst einen Kopf kürzer macht. Gott rettet die beiden aus der Situation und der Pharao merkt dadurch, dass es ihm plötzlich mies ergeht, dass Abraham ihn angelogen hat und dass Sarah eigentlich seine Frau ist, und gibt sie ihm zurück. Und er kann mit ihr ausziehen und kommt in das Land, von dem ihm Gott versprochen hat, dass es irgendwann haben wird. Und Gott kommt wieder zu ihm in irgendeiner Form und sagt ihm, du weißt noch, ich werde aus dir ein Riesenvolk machen. Das heißt, du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham stellt sich so seine Frau vor und sich selbst. Und ein bisschen Biologie konnte er auch schon und wusste, das wird echt schwierig. Das hat man noch nicht gesehen, dass da ein Kind rauskommt. Also in dem Alter. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat gesagt, okay, Gott, ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber ich glaube dir. Und daraus entwickelt Paulus eigentlich so einen Glaubensbegriff. Und er sagt, Glauben, das ist eigentlich Gottes Zusage, Vertrauen, auch wenn alle Umstände dagegen zu sprechen scheinen. Und Paulus zitiert dann einen Propheten, den Habakuk, der sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da musst du das Kapitel außen rum lesen, was da steht. Da ist es nämlich so, dass Habakuk fast daran verzweifelt, dass in der Zeit das Volk Israel unterjocht war von den anderen Völkern außenrum und dass er gerufen hat und gefragt hat, Gott, wann zeigt sich deine Gerechtigkeit? Ich halte es nicht mehr aus. Und Gott zu ihm gesagt hat, werd nicht halsstarrig, werd nicht hart in deinem Herzen, glaube mir, ich werde euch befreien. Denn der Gerechte, der zeigt sich dadurch, dass er mir glaubt, auch wenn es gerade anders aussieht. Glauben heißt irgendwie an Gottes Zusage festhalten, auch wenn die Umstände anders aussehen. Und wir haben vorhin gesagt, dann wird auch das Vertrauen zu einer Bedingung. Und tatsächlich präsentiert es hier Paulus irgendwie wie eine Bedingung dafür, dass man zu Gott dazugehören darf, ihm zu vertrauen. Aber ich glaube aus den verschiedenen Geschichten, die ich kenne und aus meinem eigenen Leben, dass Gott schon das als Glaube und Vertrauen versteht, wenn wir ihm nur hinschleudern und sagen, ich kann dir gerade nicht vertrauen, aber ich wende mich an dich, wie auch immer du meine Situation wenden willst, aber ich gebe dir das, bisschen, was ich noch habe, nämlich, dass ich zu dir komme. Wie ein Mann das mal zu Jesus gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich komme mit meinem Unglauben und meinem Unvertrauen irgendwie zu Gott. Das ist für mich Ausdruck schon von Glauben. Denn für mich ist die Grundzusage Gottes, die er in Jesus uns gibt, die ich für mich glauben möchte, ist, dass er mir sagt, ich will, dass du lebst. Und deshalb hat dein Leben einen tiefen Sinn und eine Würde, die dir keiner nehmen kann, nicht mal der Tod. Das ist die Grundzusage, die ich glaube im Evangelium an jeden von jedem Menschen, die ganze Welt gesprochen wird. Ich will, dass du lebst. Und deshalb hat dein Leben einen tiefen Sinn und eine Würde, die dir keiner nehmen kann, nicht mal der Tod. Und Glauben heißt, sich in dem Gott anzuvertrauen, damit weiterzugehen, obwohl man vielleicht das in den Umständen nicht sehen kann. Wir haben noch einen letzten Abschnitt, den ich euch jetzt aber nicht mehr vorlesen lassen möchte, weil ich persönlich das Gefühl habe, da kommt zu viel nochmal an neuer Information dazu und ich finde es so wichtig, wie es jetzt ist. Ich möchte eigentlich dazu, hier steht nochmal was über das Gesetz drin, wie Paulus das noch versteht. Das dürft ihr euch gerne in Galater 3 durchlesen. Ich möchte euch nur eine letzte Geschichte dazu erzählen. Und zwar habe ich die von einem Mann gelesen, der erzählt hat, dass er nie etwas mit dem Glauben an Jesus anfangen konnte, weil er in der Kirche immer nur hörte, dass er irgendwie ganz böse ist. Und dass er dieses und jenes tun und lassen soll, damit Gott ihn annehmen kann. Und mit dieser Nachricht konnte er selbst nichts anfangen und hatte da auch keinen Bock drauf. Erst durch eine Gruppe von Alkoholikern und Ex-Alkoholikern, sagt er, hat er gelernt, wie Gott sich das Leben vorstellt und wie er mit Menschen umgeht. Diese Ex-Alkis haben ihm erzählt, dass Gott die stärkste, aber auch barmherzigste Macht ist, die ihnen je begegnet ist in ihrem Leben. Und dass Gott sie aus ihrer Sucht, manchmal mit ganz viel Kampf, manchmal aber auch auf erfrischend und überraschend einfache Weise langsam herausbefreit hat. Und dass sie nun versuchen, wie die Verrückten, mit geistlicher Disziplin, mit geistlichen Disziplinen zu leben, um nicht in ihr altes Leben zurückzufallen, um nicht die Gnade, die Gott ihnen geschenkt hat, zu vergessen, um nicht wieder süchtig zu werden. Und der Mann hat gemerkt, so ist Gott. Er rettet zuerst bedingungslos und es gibt keinen Punkt an seinem Leben, an dem diese Rettung Gottes und dass er sich mit den Menschen verbündet, nicht bedingungslos wäre. Aber dann gibt er auch seine guten Gedanken über das Leben dazu. Und sie sind dafür da, dass wir uns seiner Gnade erinnern, dass wir darauf antworten können, dass wir sie nicht vergessen, dass wir sie feiern können. Und so argumentiert Paulus dann weiter im Galaterbrief darüber, wie das christliche Leben dann aussehen kann, wie es diese Gnade feiert, wie es dann praktisch lebt. Und das werden wir in den nächsten Wochen noch genauer sehen. Aber heute ging es einfach darum, dass es keine Bedingung stellt. Dass das gute Leben und die Vorstellungen, die wir davon haben, uns manchmal zum Fluch werden können, wenn sie zur Bedingung für unser Leben werden, wenn sie zur Bedingung dafür werden, dass Gott uns annimmt. Und es geht darum, dass Paulus das wieder zurechtdrückt und sagt, es fängt an mit der bedingungslosen Annahme und dann können dir auch die Regeln zum Segen werden. Amen.